The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Lukas Bublitz hat Wirtschaftsingenieurswesen an der Hochschule München sowie an der TU Darmstadt studiert. Inzwischen ist er als Senior Consultant für autonome Mobilität bei der Technologieberatung P3 Group tätig. Seine Schwerpunkte sind unter anderem die Bewertung von Technologien und die Entwicklung von Sicherheitskonzepten für hochautonome Fahrsysteme. In unserem Gespräch soll es deshalb auch wieder konkret um aktuelle Entwicklungen in Bezug auf das autonome Fahren gehen. Dabei betrachten Lukas Bublitz und ich insbesondere die Themen Regulierung und aktuelle Gesetzentwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene. Ton ab. Lukas, wenn wir an das autonome Fahren denken, dann war vor einigen Jahren oft in den Schlagzeilen das Thema Entscheidungen treffen in Notfällen. Ich meine natürlich das sogenannte Trolley-Problem. Inzwischen hört man nicht mehr so viel darüber. Was ist denn da passiert?
Das Trolley-Problem ist per se noch da. Also es ist jetzt halt nicht so, dass man sich denkt, das ist jetzt deswegen verschwunden, weil es schon komplett gelöst worden ist. Es gibt Lösungsskizzen. Dazu ist zum Beispiel, kann man erwähnen, die Ethikkommission der Bundesregierung, die sich 2017 auch diesem Trolley-Problem schon angenommen hat, die dort aber genau gesagt haben, eine Unterscheidung zwischen äußeren Merkmalen eines Menschen ist nicht erlaubt. Bezieht sich natürlich vor allem jetzt halt auf Größe, aber auch vor allem auf das Alter. Und es wurden natürlich auch viele Studien zu dem Thema des Trolley-Problems geführt. Aber man muss einfach sagen, die technische Entwicklung, ja, und die Fortentwicklung im Bereich des autonomen Fahrens hat vor allem dazu geführt, dass neue Fragestellungen quasi aufgekommen sind. Und die betreffen vor allem die Themen der Robustheit, der Zuverlässigkeit und natürlich der Sicherheit. Und somit kann man zusammenfassend sagen, das Trolley-Problem ist jetzt nicht obsolet geworden, es hat aber auch nicht an Wichtigkeit verloren. Es ist jetzt einfach nur gegenüber anderen Themen in den Hintergrund geraten.
Und wenn das Trolley-Problem jetzt nicht mehr die Riesenfrage ist, was sind denn dann die Herausforderungen? Du hattest es gerade schon so ein bisschen angedeutet, vor allen Dingen, wenn wir mal so ein bisschen gucken, wir haben ja sehr unterschiedliche Märkte. Wir haben Europa mit irgendwie viel zu vielen verschiedenen Staaten. Wir haben China als Riesenfläche und großes Land mit viel Marktmöglichkeit mit auch weit über 1 Milliarde Menschen. Und wir haben die USA, die mit dem Silicon Valley natürlich auch irgendwie immer weit vorne ist und natürlich auch ein großer Markt ist. Vor allen Dingen, wenn wir dann Kanada noch dazu nehmen, ist es auch noch eine riesige, riesige Fläche. Also was sind die aktuellen Herausforderungen beim autonomen Fahren, wenn du da drauf schauen darfst?
Du hast, glaube ich, zwei Themen angesprochen. Zum einen die generellen Herausforderungen, die wir in diesem Markt haben und dann natürlich die länderspezifischen gesetzlichen und regulatorischen Verschiedenheiten und Unterschiede, die es geben wird. Ich würde jetzt einfach direkt losstarten mit den allgemeinen, die generellen. Was sind so denn die Herausforderungen sowohl im Bereich der Gesetze als auch natürlich bei der technischen Entwicklung? Und wie ich ja schon mal angemerkt habe, sind vor allem gerade momentan sowohl die Startups als auch OEMs und Tier 1s vor allem bemüht, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit in ihre Fahrzeuge zu bekommen. Und auch um diese Themen oder um diese Fragestellungen tut sich zentral das Thema Regulierung aufhängen. Und das kann man auch nochmal untergliedern. Weil wie stelle ich ein Fahrzeug her, das sicher quasi autonom fährt, hat natürlich zum einen die Sicht, welche Anforderungen benötige ich an dieses Fahrzeug und zum anderen auch die Fragestellung, wie sichere und validiere ich meine autonome Software, mein autonomes oder mein Full Self-Driving Software Stack dem gegenüber, sodass ich es auf die Straße bringen kann. Und diese beiden Ansichten, ja, sowohl die Systemanforderungen als auch die Validierung und die Absicherung sind gerade momentan wirklich große Diskussion und findet auch momentan speziell in der regulatorischen und der Gesetzgebung sich auch wieder. Und man sieht auch, wenn man jetzt halt über Gesetze redet, dass sich die natürlich bewusst, zum Beispiel eine Systemverantwortung ist die ODD, also die Operational Design Domain, die halt vorgibt, wo der Full Self-Driving Stack oder der autonome Fahrpilot benutzt werden kann. Wir haben natürlich aber auch dann sehr praktische Fragen, ja. Wie man es auch von anderen technischen Geräten ist, wie verhalten wir uns mit dem Thema Daten generell? Ja, was muss man aufzeichnen? Was muss in ein Backend-System einfließen? Haben natürlich auch technische Fragestellungen, ja, wie ist die Object Detection und die Antwort auf ein bestimmtes Objekt? Was muss das Fahrzeug reagieren? Und viele, viele, viele mehr. Das ist diesem Bereich der Systemanforderung und natürlich dann die große Frage, die momentan im Raum steht. Wie viel Kilometer muss ich ein autonomes Fahrsystem simulieren? Wie viel muss ich in der wahren Welt umherfahren? Wie viel kann ich auf abgesperrten Teststrecken fahren? Und wie gesagt, das sind zentrale Punkte, die wir weltweit haben. Und dann haben wir natürlich die länderspezifischen Fragestellungen. Und da hast du gerade die beiden Pole quasi wieder skizziert, China und USA. Und auf beiden Seiten, würde ich sagen, kann man auch der Gesetzgebung entnehmen, gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man quasi sich an das Thema autonomes Fahren herangeht. In China haben wir natürlich ein System, das bewusst versucht, dass der Staat durch eine gewisse Backend-Lösung auch einen gewissen Einfluss auf diesen Self-Driving-Software-Stack hat, im Gegensatz hinsichtlich zu USA, wo ja der Gesetzgebungsrahmen relativ, ich will nicht sagen lax, das ist das falsche Wort, aber vor allem die Verantwortung sehr stark zum Hersteller schiebt, beziehungsweise zum Systemverantwortlichen und der quasi vor allem, wie man es ja aus den USA kennt, im Sinne der Produkthaftung und im Sinne, dass ich muss mein Produkt selber so assoziieren, bewerten, dass ich es gefahrlos quasi aus meiner Eigenverantwortung rausgeben kann. Und das ist genau in China komplett fundamental anders. Der Staat will viel, viel, viel mehr wissen. Das ist auch, aber auch ähnlich zu Deutschland, weil auch hier führt natürlich eine Typen- bzw. eine Zulassung durch den Staat statt. Und so siehst du, die Regulatorik ist unterschiedlich, die ist im Fluss. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch viele Unterschiede.
Und da sind wir auch schon, du hast jetzt Deutschland als Stichwort genannt, nehme ich hier jetzt mal als Vertreter in Europa sozusagen mit an Bord. Wir sind ja hier mit dem, ja, unsere Legislaturperiode ist kurz vor dem Ende und im Koalitionsvertrag stand, dass es ein, ja, erstes Gesetz zum autonomen Fahren geben soll. Jetzt sind wir damit auch schon auf der Zielgeraden und hinter den Kulissen wird noch so um Details gefeilscht. Was aber eigentlich noch interessant ist, woran orientieren sich denn OEMs und Tier Ones und alle die weiteren Zulieferer, die da noch unterwegs sind, wenn es um nationale, also um den deutschen Markt geht, aber auch um internationale Märkte geht?
Auch die Frage kann ich nicht direkt antworten. Das liegt daran, die Gesetzgebung ist ja immer technischen Zyklen hinterher. Das ist ja klassisch, dass mit einer technischen Neuentwicklung, wie es das autonome Fahren ja vor 5 Jahren auch war, war der Gesetzgeber noch nicht gleich da und hat die Rahmenbedingungen gesetzt. Und nichtsdestotrotz musste sowohl die OEMs als auch die Startups natürlich sich irgendwie los anfangen zu entwickeln. Und deswegen hat man sich oder orientiert man sich ja bewusst in technologischen Bereichen bewusst an Normen und Standards. Und hier geht man immer vom State of the Art. Was ist momentan State of the Art in der Entwicklung? Welchen Standard, welche Norm oder Gesetz könnte ich heranziehen? Und genauso sind die OEMs und die Tier 1s und die Startups vor Jahren hingegangen und haben gesagt, okay, was gibt es denn? Auch in der Diskussion, auch bewusst, du kennst es ja bestimmt auch schon, ist das Thema der funktionalen Sicherheit, die ISO 26262, die natürlich sehr stark im Munde ist und die viele OEMs herangezogen haben für ihre Eigenentwicklung. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Also es gibt die ISO PAS 21448, das ist die Safety of the Intended Functionality, die bewusst die äußere Sicht auf ein autonomes Fahrzeug oder jetzt nicht nur auf das autonome Fahrzeug per se, aber natürlich dafür eine Regulatorik bzw. eine Normierung gibt. Und daran haben sich natürlich die Firmen in ihrem Beginn, ja, der Entwicklung vor allem stark dran gezogen. Und jetzt sieht man natürlich, es gibt Leitmärkte. Man kann sie ganz klar fokussieren. Das ist Europa irgendwo. Das sind die sogenannten UNECE-Märkte. Die UNECE ist eine Regulierungsgruppe, die eigentlich bei der Vereinten Nation aufgehangen ist. Aber wie es so oft ist, machen nicht alle mit. Und die Chinesen und die USA sind nicht Teil dieser UNECE-Regelung. Aber wie gesagt, es gibt diese drei Länder oder diese drei Regionen, die UNECE-Märkte mit gesamt Europa und Teilen Asiens, dann China und USA. Und an diesen Leitmärkten, die natürlich immer auch viele Gemeinsamkeiten haben, orientieren sich die Firmen bei der Entwicklung ihrer Produkte und natürlich auch im Bereich des autonomen Fahrens. wie du auch angemerkt hast, das Gesetz kommt jetzt relativ, also was ja sehr positiv ist, dass wir jetzt relativ weit sind, aber die UNECE-Verordnung, ja, die dem drüber steht als bindendes Gesetz, wo unser Gesetz ja nur drunter gelegt ist, quasi hierarchisch, die fehlt noch, beziehungsweise kann erst Teile des Gesetzes in Deutschland abdecken. Und somit sind die OEMs ein bisschen im Zwiespalt, weil noch für manche dieser vor allem Level 3 und Level 4 Anbindungen ein der übergeordnete Gesetzesrahmen auf UNECE-Ebene noch fehlt. Und somit ist das Gesetz, was die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, der richtige Weg. Vor allem es hilft ihnen auch oder hilft uns auch, vor allem weltweit oder globaler Ebene natürlich eine Vorreiterrolle, eine Blaupause zu entwickeln. Und somit werden sich mehrere Länder an diesem Gesetz orientieren. Nichtsdestotrotz ist dieser Gesetzentwurf nur ein Teil der Gesamtlösung, ja, und ist mehr ein Enabler als momentan schon der finale Entwurf.
Ein dringendes Thema wird immer die Software sein, mehr denn je. OEMs und Zulieferer investieren inzwischen auch extrem stark. Dabei wird natürlich immer wieder das Thema künstliche Intelligenz angesprochen und auch fokussiert. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, wie kann man denn KI überhaupt sinnvoll testen? Also vor allen Dingen vor diesem Hintergrund, dass Software entwickelt wird, dann vielleicht ein gewisses Eigenleben durch künstliche Intelligenz entwickeln kann. Und auf der anderen Seite sollen ja dann Over-the-Air-Updates stattfinden, also auch eine Software ständig aktualisiert werden. Also muss sich da in Sachen Tests etwas ändern, wenn man früher, sage ich mal, keine Ahnung, man hatte 100.000 Kilometer oder 1 Million Kilometer oder 500.000 Kilometer abzureisen und musste halt nachweisen, dass da die Fehlerwahrscheinlichkeit extrem niedrig ist. Wie macht man das jetzt bei Software, wenn es um Testen geht?
Ja, absolut valider Punkt, Jens, den du da ansprichst. Wir müssen gerade auch unsere Kunden, beziehungsweise natürlich vor allem die großen Hersteller, müssen neue Wege finden, wie sie ihre Produkte validieren und absichern. Und wir haben ja gerade beim Thema KI haben wir mehrere Schwerpunkte und mehrere Herausforderungen. Ja, einmal, wie du schon gesagt hast, die KI, beziehungsweise nennen wir es ein Machine Learning, Deep Learning Algorithmus, der dahinter steckt, ist für uns in der Regel eine Blackbox. Wir können nicht hereinschauen und sagen, wie jetzt in regelbasierten Softwareprogrammen, können wir nicht sagen, okay, ich gebe den Input A, meine Software macht die Entscheidung oder macht eine Abwägung und am Ende kommt Alternative 1 raus. Das kann ich so per se nicht sagen, weil ich am Ende einen Input, den ich eingebe, wird am Ende immer einen bestimmten Output generieren, aber der wird nicht 100% immer matchen, sondern der wird in einem gewissen Toleranzbereich liegen. Und die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, wie weit darf denn diese Abweichung, diese Toleranz sein? Und das kann man von verschiedenen Blickwinkeln quasi beleuchten, wie du schon sagst. Dadurch, dass ich natürlich diese Full Self-Driving Stacks natürlich viel über Daten lerne, kann ich mir natürlich die Qualität der Daten anschauen und natürlich versuchen, ja, möglichst aufwendig diese Daten vorzubereiten, so dass damit mit meiner Software, die ich lerne, dass die halt, wie gesagt, auf Basis dieser qualitativen Daten auch einen gewissen hochqualitativen Stand bekommt. Ich kann natürlich aber auch durch bestimmte Testverfahren, durch bestimmte Blackbox-Testverfahren oder auch im begrenzten Umfang, auch bei KI durch Whitebox-Testverfahren im kleineren Ebene mich quasi darum, also um die Absicherung kümmern. Andere Frage ist natürlich immer noch, wie wir es auch schon eingangs mal erwähnt haben, ist, wie weit muss ich denn Themen simulieren in einer Umgebung? Auch die Frage ist, welche Coverage habe ich in dieser Simulationsumgebung? Das bezieht sich vor allem, welche Tests muss ich überhaupt aufbringen? Weil das ist ja für uns alle, wir können uns ja das alles vorstellen, der Mensch kann halt auf verschiedene Szenarien, auch die jetzt halt nicht üblich sind, reagieren. Aber eine Software, die Szenarien nicht kennt, ja, oder auch wenn sie noch so unwahrscheinlich sind, weiß dann nicht direkt, weil sie damit nicht gelernt worden ist, wie sie regieren soll. Und genau das ist die Frage. Und das kann man natürlich durch Simulationen, kann man dieses Wissen, ja, sowohl lernen als auch absichern. Die Frage ist nur, wie weit muss man gehen, ja? Und welche Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Events muss man noch einspielen? Ab wann überstrapaziert man das? Und das ist die größte Herausforderung, ja. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, das Thema KI-Absicherung ist nicht nur der Automobilbranche, sondern generell kann man branchenweit sagen, ist ein wirklich heißes Thema, auch sehr spannend. Und am Ende, egal wie, wird man auch dieses System immer noch im wahren Straßenverkehr testen müssen. Und hier kann man auch wieder sagen, wie teste ich es, ja? Und du siehst auch die Unterschiede allein schon bei den größeren Player wie Waymo, die das wirklich direkt im Straßenverkehr testen, Tesla, die einen Shadow-Mode irgendwie benutzen, der im Hintergrund läuft und validiert, während der Fahrer normal fährt. Wie gesagt, so siehst du, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Die Frage ist, wie können wir am Ende sicherstellen, dass es funktioniert und wie führt es am Ende zur Validierung unseres Software, / Hardware, sodass wir die freigeben können und dass die Menschen wirklich gefahrlos diesen Autopiloten quasi genießen können. Und nicht immer Angst haben müssen, wie es jetzt halt auch momentan noch ist, bei diesen Level 2 Plus Funktionen, dass die halt nur in Teilbereichen funktioniert und immer, wenn sie sagen, jetzt komme ich an meine Systemgrenze, einfach direkt hops gehen. Genau das müssen wir vermeiden und das müssen wir mit dem Thema KI-Absicherung auch vermeiden.
Dann will ich mal gleich noch ein anderes Thema stressen. In der Branche entwickelt sich alles in die Richtung, dass die Komplexität von Steuerungsgeräten im Fahrzeug irgendwie reduziert werden muss. Und mir scheint, die aktuelle Wunderwaffe ist da der Zentralserver, der im Auto eine wichtige, ja, zentralistische Rolle übernehmen soll. Das bedeutet aber doch auch in Bezug auf Tests und auch auf die Regularien schon wieder neue Änderungen, oder? Oder sind die schon da, diese Veränderungen?
Die Regulatorik wird nicht dem Hersteller oder demjenigen, der es anwendet, sagen, du musst eine Zentralarchitektur quasi umsetzen. So technologieoffen ist auch jegliches Gesetz. Die Frage ist momentan, die Firmen, die mit ihren Legacy-Themen, also mit ihrer Vergangenheit vor allem kämpfen, fragen sich halt, okay, ist es noch sinnvoll, dass ich jetzt, nennen wir einfach mal die Zahl, 90 Steuergeräte in meinem Fahrzeug habe, die ich natürlich auch alle dazu befähigen muss, dass sie, wie du auch vorher schon mal erwähnt hast, ja, over-the-air-update-fähig ist. Und natürlich, je mehr Schnittstellen ich habe in einem Fahrzeug, je mehr Steuergeräte ich habe, die auch unterschiedlich programmiert worden sind, die und vielleicht unterschiedliche Sprachen sprechen, ja, über unterschiedliche Kommunikationskanäle angebunden ist, desto höher ist für mich der Aufwand, dieses System A für Over-the-Air-Update zu befähigen, zu warten, aber auch als auch abzusichern. Und Zentralarchitekturen sind momentan, und wie man auch sieht bei Tesla, ist einfach momentan jetzt wieder, geht Richtung State of the Art, ja, weil es einfach viele Themen erleichtert, aber vor allem aus einer technologischen Perspektive. Also bewusste Sachen muss ich nur einmal denken, zum Beispiel Rechenarchitektur, aber auch das Ganze drumherum dieser Rechenarchitektur, ja, wie das geht in manchen Diskussionen unter, aber auch das Thema Energiebereitstellung, ja, ein Zentralrechner oder auch ein ADAS, also für so eine SAE Level 2 Funktion Rechner braucht der Energie. Und wenn ich einen Zentralrechner einmal denke, dann ist das natürlich, kann ich da viele Systeme miteinander verbinden, kriege ich viele technische Entwicklungsstufen, die ich für jedes einzelne Steuergerät auch so machen müsste, muss ich nur einmal denken und kann es auch aus dem Thema der Sicherheit, kann ich einfach sagen, okay, ich baue eine gewisse Redundanz auf und die schaffe ich natürlich einfacher, indem ich nicht 90, also das ist jetzt natürlich sehr populistisch gedacht, zu sagen, ja, ich mache 90 mal 2, so ist es nicht, aber ich müsste natürlich einige Steuergeräte bzw. eine Funktion redundant darstellen und das kann ich natürlich mit einer oder mit zwei redundanten zentralen Rechenarchitekturen, die sich gegenseitig in einer gewissen Hinsicht überwachen oder auch mit Chips, die sich gegenseitig überwachen, kann ich das natürlich einfacher sicherstellen und ich würde einfach sagen, das ist momentan der State of the Art, wo es hingeht, wieder in die Zentralarchitektur, vor allem für Fahrassistenzfunktionen, / autonomen Fahrfunktionen, als auch für alle Themen, die rund ums HMI und der Telematik sind. Und natürlich auch, wo wir wieder auf das Thema von vorher, das Thema Absicherung kommen, es macht natürlich auch für mich einfacher, ein System abzusichern, auch wenn ich für das System vielleicht mehr Tests benötige, als für eine große Anzahl an Steuergeräten das Gleiche mehrmals zu testen. Und das für jeden Software-Release-Stand. Und dieses Thema Zentralarchitektur ist jetzt, glaube ich, gar kein regulatorisches Thema, vor allem ein technisches Thema und führt zur Vereinfachung unserer E-E-Architektur.
Wir sind ja beim Thema Sicherheit die ganze Zeit auch schon. Cybersecurity, es ist ein mediales Thema. Immer wenn irgendwas schief geht, ja, wird gleich geguckt, war da ein Hack möglich oder es gibt genug Hacks oder Hacker, die versuchen auch über ihre Hacks bekannt zu werden. Das heißt, da wird medial manchmal auch vielleicht ein bisschen viel geklingelt an Stellen, wo man sagt, naja, muss vielleicht vielleicht gar nicht so groß geklingelt werden, ist nur wichtig, dass wir es wissen. Ist das aber grundsätzlich die Cybersecurity, ist das ein Thema, das sich auf Fahrzeugebene überhaupt regulieren lässt oder bettet sich das eigentlich in den viel größeren Rahmen ein, also sehr viel allumfassender, wenn man halt sagt, du hattest vorhin schon mal die Produkthaftung in den USA erwähnt, also ist das ein Thema, was überhaupt auf Fahrzeugebene wirklich reguliert wird oder sagt man da, nee, passt mal auf, das Thema Cybersicherheit müssen wir grundsätzlich für die Gesellschaft und grundsätzlich für Technik klären?
Super aktuelles Thema, wie du schon sagst. Es wird versucht, auf Fahrzeugebene zu regulieren. Wir haben ja vorher schon mal dieses Thema der UNECE-Regulierung erwähnt. Und genau die sticht hier herein und sagt, okay, wir brauchen für das Thema Cybersecurity als auch die Update-Fähigkeit oder wie wir es auch vorher schon genannt haben mit Over-the-Air-Updates. Dafür braucht es herstellerübergreifend ein System und eine Herangehensweise. Und somit ist der Gesetzesgeber hier, also das muss man einfach sagen, da pusht der Gesetzesgeber sehr stark von aus und sagt, ihr braucht diese UNECE-Anforderungen, ihr braucht diese also SUMS, das sind Software-Update-Management-Systeme, ihr braucht diese Cyber-Security-Management-Systeme, um systematisch gegen Cyber-Security-Threats oder gegen Angriffe von außen oder eure Absicherung, eure Telematik und gegenüber Angriffe, da müsst ihr eine systematische Vorgehensweise etablieren. Und das fordert hier bewusst der Gesetzgeber bzw. die Regulatorik. Und momentan ist ja viel Aktion auf ein Thread. Ja, sagen wir haben einen Angriff auf ein System, dann versuchen wir, dieses System nur zu bugfixen. Die Frage ist, gibt es auch Möglichkeiten, dort hinter eine Systematik zu bekommen? Und genau das wird versucht, momentan mit diesen UNECE-Regelungen, wie gesagt, anzugehen. Es gibt aber auch die Normierung, also hier ist die 21434 zu erwähnen, die sich genau und bewusst der Fragestellung der Cybersecurity kümmert und versucht, dahinter ein Regelwerk zu bekommen, so dass wir zumindest eine Systematik besitzen und also auch eine klare Vorgehensweise und wenig weg von diesem Taskforce-Modus kommen, dem wir momentan immer hinterherlaufen und versuchen, unsere Schwachstellen möglichst schnell quasi zu reduzieren. Das wird weiterhin so bleiben. Wir werden auch diese Taskforcen werden weiterhin benötigen, weil es gibt immer irgendwo Schwachstellen in Systemen. Es werden auch zum großen Teil immer durch Menschen entwickelt. Also auch in der Eigenentwicklung sind sie nicht fehlerfrei, wenn sie über ML oder Deep Learning Anwendungen quasi sich selbst lernen würden, ja, dann wären sie auch nicht fehlerfrei. Aber wie gesagt, du siehst es, da bewegt sich viel und hier kann man sagen, ist der Push von außen härter als der Push von innen. Genau.
Na, das passt doch. Da kommen wir ja direkt zu meiner Schlussfrage. Da geht's auch um den Push von innen oder von außen. Es ist eine meiner Lieblingsfragen, die ich gelegentlich einstreue, wenn ich Expertinnen und Experten am Telefon habe. Ziel der ganzen Veranstaltung ist, ich möchte irgendwann für mich ein Gefühl haben, ob ich mit meiner Einschätzung richtig liege oder vielleicht auch komplett daneben. Packen wir es also an. Es gibt immer noch die Bestrebungen der drei deutschen OEMs, jeweils eigene Betriebssysteme zu entwickeln. Und deshalb frage ich immer, ist es überhaupt realistisch, drei Betriebssysteme zu entwickeln, anstatt sich ja mal auf einen offenen Standard oder offene Standards zu einigen und zu sagen, okay, wir entwickeln ein gemeinsames System. Klar, das muss irgendwie kartellrechtlich sauber sein, aber das müssen ja andere Kooperationen, die in der Automobilindustrie in der Vergangenheit stattgefunden haben, auch. Ist es denn eigentlich realistisch? Also wenn wir einfach nur sehen, wir haben irgendwie am Ende des Tages jetzt zwei große Betriebssysteme beim Thema Smartphone. Wir haben einen sehr offenen Ansatz über die Android-Ebene und wir haben einen sehr proprietären Ansatz über Apple mit eigener Hard- und Software. Jetzt wollen drei deutsche Hersteller einzelne Betriebssysteme herstellen. Die anderen Hersteller international sitzen ja teilweise auch dran. Und auf der anderen Seite droht Apple mit irgendetwas. Wir wissen alle nicht, was kommen wird. Und dann ist da auch noch Android oder Google, die wiederum auch in dem Markt sich immer mehr breit machen. Also ist es immer noch eine schlaue Idee, drei Betriebssysteme von drei deutschen Herstellern?
Die Antwort kann ich dir jetzt nicht direkt geben. Das muss man sagen. Ja, du hast es schon genannt. Apple hat auch damals sein eigenes Operating System entwickelt. Und Apple benutzt auch immer noch sein eigenes Operating System. Und hat natürlich auch viele Vorteile dadurch. Und genauso ist es ja auch in der Automobilhersteller. Das Betriebssystem versucht, die verschiedenen Funktionen, die in einem Fahrzeug zusammen sind, zur Verfügung stehen, zu verbinden. Und die Frage für die Hersteller ist, wie brauche ich dieses Betriebssystem? Muss ich dieses Wissen intern haben? Muss ich diese Fähigkeiten haben? Bringt es irgendwas für mein Fahrzeug? Und die zweite Frage ist, ein Apple oder auch ein Google Phone ist ja vor allem deswegen so stark. Nicht, weil weil ich das Betriebssystem so gut finde, sondern weil ich so diese Drittanwendungen habe oder Applikationen habe. Eine Telekom oder auch als wir als B3 können eine App drauf spielen und dann funktioniert die auf diesem Betriebssystem. Und wie du schon sagst, ja, die Frage ist, wie gestalten das die Hersteller? Und es gibt ja schon Ansätze gewisser Standardisierung, ja, und klare Schnittstellen, Verbindungen. Aber gerade das wird entscheiden, ob ein Fahrzeugnutzer am Ende sich Android Auto auf sein Operating System oder sein herstellerspezifisches Operating System draufspielt und dort seine Apps dann einpflegt, die er aus dem Android Store bekommt, oder ob mein System eine kritische Masse bekommt. Aber da muss man verstehen, ja, wie binden die Hersteller, also in diesen, wenn man die Softwarearchitekturen anschaut, gibt es ja das Betriebssystem, da kommt irgendwie Middleware und dann oben kommen diese Application Layers. Und genau wie du es schon gesagt hast, ja, gibt es Schnittstellen zwischen diesen, in diesem Application Layers, dass ich Drittanwenderprogramme dort integrieren kann. Und auch wie hoch ist der Aufwand für die Hersteller, diese Drittanbieterprogramme zu integrieren. Weil natürlich ist es auch ein Vorteil von Android oder von einer iOS-Plattform, wie sie bei Apple benutzt wird, dass ich das schnell integrieren kann und nicht 100-mal in 100 Absicherungsloops gehen muss und Freigabeloops gehen muss. Deswegen ist die zentrale Frage vielleicht jetzt gar nicht so stark, muss jeder das selber entwickeln oder ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll? Das macht aus einer gewissen Unabhängigkeitssicht, ist das immer sinnvoll, sich das Know-how selber zu haben. Die Frage ist, wie kriege ich von außen über standardisierte Schnittstellen kann ich auf Drittanwender beziehungsweise kann ich weitere Programme in mein System integrieren als Applikation. Und das ist die entscheidende Frage. Aber wie du es gerade gesagt hast, das spannend ist das Gleiche auch, das kann man auch weiterdenken im Bereich des autonomen Fahrens. Inwiefern werden wir in Zukunft eine Supercruise-Funktion von Cadillac von einem BMW Professional Plus unterscheiden können? Oder wird das im Grunde genommen vom Fahrgefühl uns das Gleiche sein und für uns gar kein Differenzierungsmerkmal? Wir werden es eher erwarten, dass ein Premium-Fahrzeug eine Möglichkeit, eine Fähigkeit hat zum autonomen Fahren. Wir werden aber wahrscheinlich keine Erwartung daran haben, dass von einem deutschen Hersteller besonders sportlich ist, besonders gediegen und das von einem amerikanischen besonders wild und rassig ist. Also wenn man jetzt das auf einen Mustang bezieht, das werden wir nicht erleben. Und deswegen kann man die gleiche Frage stellen, macht das in Zukunft Sinn, dass jeder das selber entwickelt? Aus der momentanen Sicht, die Fähigkeiten aufzubauen und in dieses Rennen einzusteigen, macht natürlich Sinn. Wie das bei der Weiterentwicklung oder bei der Nutzung von Level-4-Systemen in Privatfahrzeugen sich dann weiterentwickelt. Da wird es, wie man auch schon sieht, immer mehr zu Kooperationen kommen und es wird auch eine Konsolidierung geben. Und wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, ist das Gleiche, wird auch bei dem Thema Operating System bieten, dass vielleicht die Hersteller sogar noch eigene Systeme oder Basissysteme haben, aber dann gegebenenfalls andere Systeme von außen einbeziehen. Und ich glaube, es ist auch so, dass das Lessons Learned aus der Computer als auch aus der Tech-Branche ist, ja, wir müssen über Standards, wir müssen auch möglich machen, dass von außen jemand auf unser System drauf zugreifen kann, weil erst durch die Lebendigkeit eines technischen Systems wird es für den Kunden interessant.
Lukas, deine Worte in Gottes Ohr, ganz herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick. Und an dieser Stelle bleibt mir immer nur am Ende zu sagen, wir sind noch nicht durch, bleib gesund.
Super, Jan, es hat mir Spaß gemacht und das Gleiche gilt natürlich an dich und an deine Zuhörer. Bleib gesund und bleib natürlich offen für die Technologiethemen, die gerade super spannend sind und die uns auch alle voranbringen.
Hack the Roadjack, der Podcast von intellica.de.